Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Kumusta, Cyril?
Guten Morgen, Timeless.
Aber das war doch eine Frage, die ich dir gerade gestellt habe.
Ist das so?
Ja, wie geht's?
Wir sitzen hier so da am Ende des ersten Quartals und sind wie immer schockiert darum, dass ein Viertel des Jahres bereits passé ist.
Oh ja.
Und fragen uns jetzt, wie es weitergehen muss. Vielleicht müssen wir mal dieses Problem genauer analysieren und aus verschiedenen Winkeln drauf gucken und die richtigen Werkzeuge in die Hand nehmen, um zu analysieren, was da schiefgelaufen ist.
Genau, richtig. Hallo auch an die Zuhörerinnen. Wie ihr bereits gehört habt, ist das der Schlüsseltechnologie-Podcast. Es ist die Episode Nummer 76 und heute geht es um Debugging.
Genau, entkäfern.
Entkäfern.
Entkäfern, entwanzen, je nachdem, wie man es sieht, ne? Hier die Wikipedia, wir sind ja hier der Wikipedia-Vorlese-Podcast bekanntermaßen, hat sich für Entwanzen entschieden. Ich weiß nicht, ich finde Entkäfern, das ist immer das, worauf ich mir zurückkehre, aber das ist, glaube ich, auch eher so eine scherzhafte Eindeutschung. Das ist ja ein Humorformat, was in Anbetracht der schieren Menge von Anglizismen, nicht nur in unserem IT-Fachjargon, sondern in der deutschen Sprache allgemein, ja, immer mehr Fuß gefasst hat in den letzten Jahrzehnten, dass man sich in wortwörtlichen Übersetzungen versucht und die dann natürlich ein bisschen augenzwinkern sind. Also entkäfern oder halt entwanzen oder halt Debugging. Und wir werden natürlich bei Debugging bleiben, weil das ist nun mal das Fachwort dafür. Als Debuggen oder Fehlerbehebung bezeichnet man in Informatik den Vorgang, in einem Computerprogramm Fehler oder unerwartetes Verhalten zu diagnostizieren und zu beheben. Die Suche von Programmfehlern, sogenannten Bugs, ist eine der wichtigsten und anspruchsvollsten Aufgaben der Softwareentwicklung und nimmt einen großen Teil der Entwicklungszeit in Anspruch. Ein guter Programmierer muss daher auch das Debuggen beherrschen. Und umgekehrt, nicht jeder gute Programmierer ist auch ein guter Debugger.
Okay.
Ich würde sagen, das sind Lektionen, die wir schon gelernt haben, als wir über vom Mythos des Mannmonats gesprochen haben neulich, in Folgen 68 und 74. Gerade diese Lektion mit die Suche nach Programmfehlern einen großen Teil der Entwicklungszeit in Anspruch, je nachdem manchmal den größten Teil. Ich meine, zum Zeitpunkt der Aufnahme kam jetzt gerade die Meldung, dass Elon Musks Teenager-Truppe, die er sich da angeheuert hat, jetzt das amerikanische Steuersystem mal eben neu schreiben will, was da seit wirklich Jahrzehnten, also quasi so ungefähr 3 Minuten nach dem Beginn des Computerzeitalters, lief das da wie mit COBOL und tut es auch immer noch. Also halt ja so eine der allerersten Programmiersprachen aus den 50er Jahren. Und ich denke mal, die werden jetzt sehr schnell lernen, dass das einen Grund hatte, warum das noch nicht neu geschrieben wurde. Und die Frage ist natürlich, ob ihnen das dann am Ende egal ist und das eben politischen Zielen dient. Aber die werden auf jeden Fall, wenn sie tatsächlich versuchen, da diesen Kram neu zu schreiben, sehr viel Zeit mit Debuggen zu tun haben, um einfach zum Beispiel das Verhalten des alten Systems irgendwie zu reproduzieren und zu verstehen vielleicht sogar, ja, muss man das Programm auch irgendwie vielleicht auseinandernehmen. Man muss vielleicht reverse-engineeren. Das ist ja auch ein schöner Begriff, den man so hat. Engineering halt die Tätigkeit durch halt Ingenieurskompetenzen ein technisches Artefakt in irgendeiner Form zu erschaffen und Reverse-Engineering dann eben das Umgekehrte davon, dass man versucht, ein bestehendes, vorhandenes technisches Artefakt mittels ähnlicher Kompetenzen nachzuvollziehen, zu verstehen, vielleicht dann auch reproduzieren zu können. Das sind alles Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann und bleiben aber heute mal beim Debugging, weil Reverse Engineering ist nochmal so eine ganz andere Sache. Ja, kommt natürlich auch darauf an, was man da machen möchte. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass in den zu Zeiten des Kalten Krieges ist ja bekanntermaßen die Ostseite, die sozialistische Seite ein bisschen hinterhergehinkt in der technischen Entwicklung gerade von Mikrochips. Es gilt ja der alte Witz, die ostdeutsche Mikroelektronik ist nicht klein zu kriegen. Und dann hatte man dann versucht auf... Kennst du den?
Nee, der war mir neu.
Sehr gut. Dann ist hiermit eine Bildungslücke geschlossen. Was dann in dem Zuge gemacht wurde durch die entsprechenden Techniker auf Seiten des Ostblocks, ist, dass man sich Intel-Prozessoren oder andere Prozessoren westlicher Firmen beschafft hat und hat die dann reverse-engineert. Also dann wurde zum Beispiel halt das Material dort Schicht für Schicht abgetragen, also quasi poliert würde man dann, glaube ich, nicht sagen, ne? Abgefräst.
Ich glaube, das wird geschliffen tatsächlich.
Geschliffen, ne? Genau, abgeschliffen. Und dann werden halt Fotos gemacht, so schichtweise. Ich meine, das sieht man noch manchmal bei Social Media, wenn dann da irgendwie auf diese Art und Weise Querschnitte gezeigt werden von diversen Materialien. Und dadurch wollte man dann halt sehen, wie da die Schaltverbindungen sind und dann dementsprechend das eben reverse-engineeren, also quasi einen Schaltplan irgendwie daraus extrahieren, was da in diesen Chips so vorgeht. Und das ging dann wohl so weit, dass dann, ich weiß nicht, ob es Intel war oder eine andere westliche Prozessorbude, hat dann irgendwann angefangen, unter den Abdeckungen von den Prozessoren so Nachrichten für die sowjetischen oder ostdeutschen Reverse-Engineerer zu verstecken.
Ja, genau.
Das ist dann eine Sache, die man eventuell sehen kann, wenn man ja so ein Reverse-Engineering betreibt. Aber nein, wir sind ja beim Debugging. Was ja grundsätzlich eine relativ ähnliche Sache ist, die vielleicht nicht so ganz in die tief in die Sache reingeht, aber ungefähr ähnliche Werkzeuge verwendet. Also ja, wir wollen irgendwie Fehler beheben und dafür müssen wir erstmal verstehen, was eigentlich der Fehler ist. Wir können da nicht einfach so drauf losgehen, weil dann sind wir halt verdammt zufällige Dinge zu tun, wenn wir das Problem nicht verstanden haben. Das ist ja so eine Sache, die sieht man in der Politik regelmäßig, ne? Dass irgendwie ein offenkundiges Problem irgendwie besteht, irgendwie das Bruttoinlandsprodukt ist nicht so hoch, wie man es gerne hätte und deswegen werden jetzt irgendwelche Interventionen irgendwie überlegt und dann werden halt einfach irgendwie mal 20 Sachen in so ein Reformpaket geschnürt und dann passieren halt Dinge und dann kann dann jeder behaupten, dass dann genau seine Maßnahme diejenige war, die irgendwie erfolgversprechend war. Also ja, wenn man halt nicht irgendwie einen klaren kausalen Zusammenhang zwischen irgendwelchen Phänomenen und Interventionen herstellen kann, dann ist man halt verdammt dazu, zufällige Interventionen zu machen und dann funktionieren sie halt zufällig oder halt auch nicht. Das wollen wir nicht machen, wir wollen verstehen, was hier vor sich geht. Und vielleicht so als kleines motivierendes Beispiel habe ich hier eine Anekdote. Ich weiß nicht, mir ist so, als ob ich die schon mal irgendwann erzählt habe. Ich glaube, das könnte im Penta-Radio gewesen sein. Das war letztes Jahr, war ich im Urlaub und wie man das ja so kennt, wenn man im Urlaub in einem Hotel ist, dort gibt es dann ein Hotel-WLAN, was entweder einfach ein freies WLAN ist oder es ist halt für die Besucher und Gäste des Hotels irgendwie zugänglich mit einem entsprechenden Passwort, was man an der Rezeption erhält oder so weiter. Ich hatte sogar neulich mal ein Hotel gesehen, wo es einen WLAN-Zugriffspunkt oder zumindest eine Asset pro Raum gab. Fand ich dann so ein bisschen bedenklich, weil das heißt natürlich auch irgendwie, wenn mein Telefon dann irgendwie nicht in dem Hotel ist, fragt die ganze Zeit, hallo, wo ist das WLAN für Raum 307?
Ja, das ist stimmt,
das wäre ein interessantes Angriffsszenario, ne?
Ja, das ist ein interessantes Angriffsszenario für einen Einbruch in dem Fall, ne? Für einen Zimmereinbruch.
Ja, genau, ne? Weil ich meine, auf meiner Zimmerkarte steht zwar grundsätzlich nicht drauf, dass ich Zimmer Nummer 307 bin, aber wenn halt jemand die entsprechende technische Fazilität hätte, um rauszubekommen, dass mein Telefon gerade nach Raum 307 sucht und dann wird mir gleichzeitig dann die Hotelkarte gestohlen, dann hat man zumindest einen gutes Indiz dafür. Oder ich meine, vielleicht hat man dann irgendwie zwei Personen und man kriegt zwei von diesen Nummern irgendwie gleichzeitig, aber dann hat man trotzdem schon mal die Suche massiv eingeschränkt. Also ja, da wurde offenbar nicht richtig über das mögliche Angriffsszenario nachgedacht, aber das ist eine andere Sache.
Also abgesehen natürlich von Internetüberwachung, ne? Weil dann natürlich die Anzahl der Nutzer auf dem WLAN stark eingeschränkt ist.
Ja, das könntest du aber auch wenn du eine gemeinsame Asset hast, wahrscheinlich relativ gut anpeilen, wer wo ist.
Ja, das stimmt.
Weil du in so einem Hotel verschiedene Access Points verteilt hast und alleine schon, welchem Access Point du drinne bist, sollte ein relativ starkes Signal geben, wo du dich im Haus befindest. Oder zumindest das relativ gut einschränken.
Ja, okay. Na gut.
Jedenfalls in demjenigen Hotel war das jetzt halt nicht der Fall. Das war einfach ein ganz normales, in dem Sinne Hotel-WLAN oder vielleicht halt auch nicht, weil ich melde mich halt in dieses Hotel-WLAN an und ich mache meinen Browser auf und es passiert nichts. Der Browser in dem Fall natürlich Firefox bei mir. Und ich so, was ist denn hier los? Und natürlich als erstes sofort, ne, das ist ja dann ein Motiv beim Debugging, sehr viel ist erstmal nur Informationen sammeln. Also zum Beispiel in irgendeiner Form, ich habe hier geschrieben, als Kategorie 1 Werkzeuge zum Mitlauschen. Wir wollen erstmal hier sehen, was eigentlich irgendwie vor sich geht. Und natürlich die erste Idee, die ich halt irgendwie habe, ist, ich habe jetzt das Programm gestartet und es passiert nichts. Ist das Programm überhaupt gestartet? Also passiert da noch irgendwas oder ist es einfach schon tot? Ist da vielleicht irgendwie ein fataler Fehler aufgetreten, den ich nicht gesehen habe im Hintergrund irgendwo und das Programm ist längst tot? Das heißt also, ich bin dann wie als erstes auf die Kommandozeile gegangen, habe erstmal PS aufgerufen. PS, ja, ein Programm zum Listen von Prozessen. Keine Ahnung, wo eigentlich PS als Abkürzung herkommt. Wahrscheinlich Process. Mhm. Ja. oder
Processes oder so.
Irgendwie sowas, ne?
Ja.
Und ja, mit PS kann man sich die Prozesse listen, die gerade laufen, und dann haben wir das ja schon in der Unix-Folge besprochen. Man kann dann Dinge kombinieren. Dann kombiniere ich das natürlich dann mit grep noch als nächstes und filtere dann diese Ausgabe nach Firefox. Und es stellte sich heraus, da ist tatsächlich ein Firefox-Prozess, der steht da so rum und guckt irgendwie in die Luft. Also verbraucht auch keine CPU, also irgendwas ist da irgendwie komisch. Und naja. Während ich also so rumgucke, so, das sind jetzt schon einige Minuten vergangen, wo ich mich verwirrt war, geht plötzlich Firefox auf. Also plötzlich hat Firefox sich jetzt entschieden, jetzt bin ich bereit, Dinge zu tun. Und das hat natürlich dann meine Neugier geweckt. Da habe ich dann Firefox nochmal zugemacht, wieder aufgemacht, und es dauert halt wieder relativ lange, und ich gucke nebenbei auf die Uhr und stelle so fest, naja, so ungefähr 4 Minuten. Und habe mich dann erstmal in dem Moment damit zufrieden gegeben, weil natürlich irgendwie, ich bin in dem Hotel jetzt nicht irgendwie, um Debugging zu betreiben, sondern ich bin im Hotel irgendwie, um abends irgendwie ins Bett zu fallen oder unter die Dusche zu hüpfen und solche Sachen. Und nicht, ja, um hier Tech-Support zu machen. Aber ich behalte das so im Hinterkopf, den nächsten Tag mache ich halt auch wieder Firefox auf, weil ich wieder irgendwie ein YouTube-Video anmachen will oder sowas. Und ich gucke auch wieder so auf die Uhr und ich stelle fest, ja, es ist ja wirklich, es ist immer 4 Minuten und so ein paar Sekunden. Das ist ja nun ein erstaunlich präzises Zeitmuster, was sich hier einstellt.
Mhm.
Und an der Stelle lasse ich es mal stehen, weil wir werden jetzt hier quasi ein paar Werkzeuge besprechen und wir werden dann irgendwann sehen, was das richtige Werkzeug ist, um diese Situation weiter zu analysieren. Aber ja, Werkzeuge zum Mitlauschen. Ja gut, PS weiß jetzt gar nicht, ob das so als Mitlauschen sehen wird. Das ist erstmal so quasi Situationsbericht quasi, ne? Welche Prozesse laufen. In PS kann man dann auch zum Beispiel sehen, wie viel Speicher verbrauchen diese Prozesse. Dann kann man vielleicht sehen, wenn man sieht, die Speicherauslastung ist irgendwie voll oder sowas, kann man dann sehen, dieses Programm da drüben verwendet 95% des Arbeitsspeichers. Und dann kann man halt eventuell kritisch hinterfragen, ob das unbedingt notwendig ist, dass hier der Bluetooth-Dienst 95% des Speichers verwenden müsste oder sowas. Das wäre vielleicht nicht so gerechtfertigt. Hingegen, wenn es jetzt irgendwas ist, was tatsächlich eine komplizierte Rechenaufgabe löst, dann wäre das vielleicht gerechtfertigt. Wenn man irgendwelche Simulationen oder Computerspiele oder so laufen lässt, dann mag das okay sein. Gut, vielleicht jetzt nicht so dramatisch, aber immerhin.
Du benutzt jetzt TS. Wie wäre das zum Beispiel PS. Mit Top oder Hardtop? Oder PS, ne?
Ja, mit Top oder Hardtop Top oder sowas? Top ist dann was Ähnliches, und die ganzen Abkömmlinge davon, das ist einfach eine interaktive Ansicht. Also, dass man nicht nur einmal eine Liste bekommt, die man auswerten kann, sondern das ist halt eine grafische Oberfläche, also im Terminal drin, eine grafische Textoberfläche, und die sich laufend aktualisiert, also dass man auch sehen kann, wenn neue Prozesse dazukommen oder wie sich die Last über die Zeit verteilt, dass man davon so einen Eindruck gewinnen kann.
Okay.
Mhm. Ja, genau. Ansonsten, ja, was ich hier unter Werkzeuge zum Mitlauschen habe, ist relativ viel Netzwerkkram, denn natürlich, das ist Kommunikation ist natürlich eine Sache, die man mitlauscht. Das steckt so ein bisschen in dem Begriff Mitlauschen schon drin. Und ja, ein Werkzeug, was ich auch gerade erst diese Woche wieder verwendet habe, um auf Arbeit ein Problem zu diagnostizieren, Traceroute. Traceroute ist ein Tool, mit dem ich einen Netzwerkpfad ja quasi durchmessen kann, auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn ich mit einem Internetserver reden möchte, und wir nehmen jetzt mal wieder als Beispiel wie Wikipedia, weil das hinreichend unverfänglich ist. Ich kann ja hier mal nebenbei Traceroute zu de.wikipedia.org machen, damit wir mal sehen, was hier so vor sich geht. Dann ist das natürlich nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Netzwerkkabel habe, was auf der einen Seite in meinem PC drin steckt und auf der anderen Seite bei Wikipedia, sondern da sind noch Geräte dazwischen. Das ist ja der ganze Witz beim Internet, dass es ein Netzwerk von Netzwerken ist. Und dazwischen halt bestehen ganz viele Vermittlungsstellen, an denen Netze miteinander verbunden sind und ineinander übergehen und so weiter und so fort. Aha, ich sehe tatsächlich, dieses Traceroute ist sehr unvollständig, was ich hier habe. Das bricht nach dem 7. Hop ab. Naja gut, das wird wohl irgendwo gefiltert bei meinem Internetanbieter. Jedenfalls, ja, Traceroute gibt eine Möglichkeit, diese Verbindung über diese verschiedenen Vermittlungsstellen oder wie man dann sagt, Hops, also ja quasi Sprünge, zu visualisieren. Und die Idee dabei ist im Prinzip, dass man Ping-Pakete schickt. Haben wir Ping schon mal erwähnt?
Ja, ganz bestimmt.
Ganz bestimmt, ne? Also Ping ist einfach, man schickt ein Paket zu einer Gegenstelle, also halt auch zum Beispiel in dem Fall irgendwie zu Wikipedia. Und man sagt, dieses Paket halt sagt einfach nur, ich bin eine Anfrage zu wissen, ob dieser Pfad funktioniert. Wenn du dieses Paket bekommst, dann schick einfach ein entsprechendes Antwortpaket zurück, was man dann klassischerweise Pong nennt, ne? Weil Ping-Pong. Mhm. Und wenn dann der Empfänger dieses, wenn dann der ursprüngliche Absender dieses Pong-Paket zurückbekommt, kann man dann erstens natürlich sehen, dass die Verbindung funktioniert hat. Man hat halt die Möglichkeit gehabt, dort ein Signal hinzuschicken und zurückzubekommen. Also die Leitung steht oder zumindest ein Zustellpfad steht. Und zweitens kann man dann die Laufzeit sehen. Also man weiß ja, wann man das Paket abgeschickt hat, die ursprüngliche Ping-Anfrage. Und sobald das Pong zurückkommt, kann man natürlich beide Zeiten voneinander abziehen und hat eine Latenz. Also man weiß dann halt nicht nur, dass es möglich ist, Wikipedia zu erreichen, sondern auch, ob es jetzt 20 Millisekunden dauert oder 500. Was ja im Zweifelsfall für die Geschwindigkeit von bestimmten Sachen entscheidend ist. Also zum Beispiel, wenn ich in einer interaktiven Sitzung drin bin und die Latenz ist 20 Millisekunden, dann werde ich das wohl nicht so wirklich merken, wenn ich da was tippe und es erstmal zum Server gehen muss, um dort eingetippt zu werden. Weil ja. 20 Millisekunden heißt halt so ungefähr ein Bild bei 60 Frames pro Sekunde. Das werde ich nicht großartig spüren. Wenn das aber 500 Millisekunden sind, also eine halbe Sekunde, dann werde ich das spüren. Also man kann sich das ja vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man tippt und jeder Buchstabe erscheint mit einer halben Sekunde Verzögerung. Da dreht man durch. Ja. Was ich aus persönlicher Erfahrung mit Arbeitssystemen halt auch weiß, weil ich habe ja zum Beispiel auch Server in Sydney stehen. Und da spielt einem dann die Physik so einen Streich, dass es tatsächlich legitim halt irgendwie hunderte Millisekunden und mehr dauert, da hinzukommen, selbst wenn alles gut läuft. Das ist also, was Ping macht. Und Traceroute verwendet grundsätzlich dieselben Pakete wie Ping. Also da werden auch ganz viele Ping-Pong-Pakete geschickt. Allerdings mit einer begrenzten Lebenszeit. Oder Fachbegriff ist dann TTL, Time to Live. Was halt da passiert ist, ja, bei dem normalen Ping-Paket steht, ich weiß nicht, ob gar keine TTL drin steht oder eventuell einfach eine sehr große TTL, vielleicht wie die maximale. Bei Traceroute wird eine begrenzte TTL reingeschrieben. Also nehmen wir mal zum Beispiel 5. Und diese TTL funktioniert so, dass jedes Mal, wenn das Paket irgendwo an eine Vermittlungsstelle kommt, also an so einen Hop, wird diese TTL beim Weiterleiten um 1 runtergezählt. Und wenn sich herausstellt, dass die TTL 0 ist, dann ist jetzt halt Schluss und quasi an der Stelle wird dann eine Fehlermeldung zurückgeschickt. Also dass halt quasi diese Zustellung nicht möglich war mit dieser TTL. Und das macht sich Traceroute zunutze, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich schicke mein Paket mit der TTL 5 ab, am ersten Hop wird es reduziert, geht weiter als TTL 4, am zweiten Hop wird es reduziert, geht weiter als TTL 3 und immer so weiter. Am fünften Hop ist dann die TTL 0, also wird eine Fehlermeldung zurückgeschickt und wiederum, ich kann die Laufzeit messen dadurch. Ich sehe halt, wie lange hat es gedauert bis zum fünften Hop, anstatt nur zu sehen, wie lange der ganze Weg gedauert hat. Und ich kann außerdem sehen, wer dieser fünfte Hop ist. Also dann kommt halt auch eine IP-Adresse mit von diesem Hop tatsächlich, von dem Netzwerkgerät, was jetzt gerade diese Fehlermeldung erzeugt hat. Und das macht Traceroute einmal für jede mögliche TTL durch. Also wir fangen an mit TTL 1, kommen nur ein Gerät weiter und sehen dann, wer das halt ist. Dann gehen wir zu TTL 2, sehen damit, wo der zweite Hop ist und messen da auch wieder die Latenz und so weiter und so fort. Dementsprechend sehe ich hier zum Beispiel, ich habe ja meine Traceroute hier gemacht, mein erster Schritt ist, ja, mein Netzwerk-Setup ist so ein bisschen merkwürdig. Ich habe zwei Hops, bevor ich tatsächlich ins Internet gehe. Mhm. Das eine ist hier mein Home-Server, der ist buchstäblich 3 Meter weg und hat eine Latenz von 0,2 Millisekunden. Also das wird hier insgesamt dreimal gemessen und ja, so 0,2, 0,3 Millisekunden. Dann danach, das nächste Gerät, ist dann das tatsächliche Kabelmodem, was ich hier an der Wand habe. Da ist die Latenz schon 2,6 Millisekunden. Keine Ahnung, warum so viel, aber gut. Dann als nächstes sehe ich hier IP-Adressen, die offenbar zu, ja, steht hier noch Kabel Deutschland. Das ist natürlich heutzutage Vodafone, aber die Domains sind immer noch Kabel Deutschland, die hier dabei stehen. Und da sehe ich damit einmal gleich die Latenz auf so etwa 20 Millisekunden hochgehen. Und ja, ab der Stelle bricht es dann leider ab, nachdem es so durch ein paar Hops innerhalb von diesem Kabel Deutschland bzw. Vodafone-Netz durchgegangen ist. Bis zum Ende kommt das hier nicht, wenn ich zu Wikipedia gehe. Ich sehe übrigens gerade, Ping schickt mit einer TTL von 55. Warum auch immer 55? Da ist wieder das Problem. Ich kenne mich halt nicht so tief mit Netzwerkprotokollen aus. Ich kenne die Grundlagen, aber halt nicht sowas wie, warum eine konkrete TTL von 55 gewählt wird. Aber ich sehe hier auf jeden Fall, dass der komplette Signalweg bis zu Wikipedia in Amsterdam 30 Millisekunden beträgt. Also ja, die meiste Latenz scheint sich hier tatsächlich einfach nur innerhalb des Netzes von Kabel Deutschland wie aufzusammeln. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wo genau diese IP-Adressen wie stehen, ob das jetzt irgendwie nur einen Block weiter ist, was ich mir allerdings irgendwie bei einer Laufzeit von 20 Millisekunden nicht so richtig vorstellen kann, oder ob das jetzt schon ein Rechenzentrum irgendwo ganz woanders ist, irgendwie ein entsprechender Internet-Exchange irgendwo, wo Kabel Deutschland dran gebunden ist. Aber ja, so kann man auf jeden Fall Dinge diagnostizieren. Man kann vielleicht sehen, einen Hop an dem plötzlich die Latenz hochgeht. Das könnte zum Beispiel ein Zeichen sein dafür, dass ein Netzwerkgerät überlastet ist, wenn man halt sieht, irgendwie Hop 7 hat 10 Millisekunden, Hop 8 hat 11 Millisekunden, Hop 9 hat 300 Millisekunden, dann ist da wohl irgendwie die Stelle, an der man gucken müsste. Also damit kann man zumindest das Problem schon mal eingrenzen. Und wie gesagt, könnte halt auf eine Überlastung hindeuten, dass einfach das Paket dort lange in der Warteschlange liegen muss, bevor es irgendwie weiterkommt. Was man zum Beispiel auch sehen könnte, ist Paketverlust, weil jeder von diesen Hops wird dreimal angepingt von Traceroute, zumindest in der Standardeinstellung. Und dann könnte man halt zum Beispiel sehen, wenn Pakete verloren gehen, dann würde halt dort nicht drei Messzeiten stehen, sondern halt dann entsprechend Sterne, die bedeuten, Paket ist nicht zurückgekommen.
Ja.
Damit kann man Probleme innerhalb des Netzwerkpfads ein bisschen diagnostizieren und vielleicht zum Beispiel unterscheiden, ist das jetzt ein Problem, was in meinem eigenen Netzwerk besteht oder muss ich jetzt meinen Internetanbieter involvieren? Eine andere Sache, um Netzwerk zu analysieren und ja, die vielleicht auch einigermaßen bekannt ist, ist TCP-Dump und dann dazu das entsprechende grafische Programm Wireshark. Da geht es darum, dass man ja nicht unbedingt mit anderen, dass man nicht unbedingt selber Messpakete rausschickt, wie das bei Traceroute der Fall ist, sondern man beobachtet, was im Netzwerk so abgeht, also insbesondere was über eine bestimmte Netzwerkschnittstelle im PC gesendet und empfangen wird, kann man mit TCP-Dump aufzeichnen. Ja, das geht dann halt zum Kernel irgendwie hin und sagt, ich will jetzt alles sehen, was über die WLAN-Schnittstelle verläuft hier, und dann kriegt man einfach ja einen quasi Rohausdruck von allen Paketen, die da durchgehen. TCP-Dump analysiert das dann so ein bisschen, kennt dann alle möglichen Basisprotokolle und sowas und auch manche Anwendungsprotokolle, um dann ja so eine grundsätzliche, um sowas wie einen grundsätzlichen Dump anzuzeigen. Also quasi, dass nicht nur die blanken Bytes angezeigt werden, sondern es wird in einem sinnvollen Format irgendwie erklärt. Sowas wie, das hier ist ein TCP-Paket für folgende Adresse und die folgenden Attribute sind gesetzt und so weiter und so fort, anstatt einfach nur so einen Bithaufen hinzuwerfen. TCP-Dump hat dann auch die Möglichkeit, dass man filtern kann, weil zum Beispiel, wenn man ja auf so einem Netzwerkgerät lauscht, da wird im Zweifelsfall sehr viel passieren. Ich meine, wenn ich jetzt hier anfangen würde, zum Beispiel auf meinem Ethernet zu lauschen, ja, also auf meinem kabelgebundenen Netzwerk, dann würde wahrscheinlich jetzt hier sehr viel irgendwie rauskommen aus dem Log, einfach weil wir gerade diese Verbindung offen haben, über die wir hier unser Audiogespräch teilen. Und das heißt, da gehen einfach ständig Daten durch in rauen Mengen. Und das ist ja im Zweifelsfall nicht interessant. Also würde ich dann vielleicht sagen, genau diesen einen Port, wo diese eine Kommunikation stattfindet, filter ich dann weg. Oder vielleicht sage ich, ich interessiere mich nur für HTTP-Verkehr, also will ich nur Port 80 sehen oder so etwas. Oder ich will einen Datenverkehr sehen mit einer bestimmten Zieladresse. Dann kann man das da auch mit Filtern einschränken. Aber wofür TCP-Dump ganz gut geeignet ist, ist zum Beispiel, wenn man mit Geräten zu tun hat oder vielleicht auch mit Programmen, die man noch nicht kennt, wo man sich vielleicht nicht so sicher ist, wollen die vielleicht nach Hause telefonieren oder sowas. Dann kann man die mal starten und lässt währenddessen TCP-Dump mitlaufen. Wenn das Gerät vielleicht selber das nicht erlaubt, dann kann man das ja auch versuchen, auf einem weiteren Hop im Netzwerk zu machen. Also ja, wenn man hier zum Beispiel einen entsprechenden, wie ich halt das so hat, dass alles durch einen Heimserver durchgeht, bevor es ins große weite Internet kommt. Also dass der Heimserver halt die eine Verbindung nach draußen hat, kann man dort an der Stelle das TCP-Dump machen, wenn vielleicht irgendwie die smarte Glühbirne nicht die Möglichkeit hat, einen TCP-Dump auszuführen dort drauf selber. Und dann kann man sehen, ob die smarte Glühbirne vielleicht irgendwie ja mit irgendwelchen unerwarteten Diensten von Herstellern reden möchte und da irgendwelche Informationen nach außen funken möchte. Oder wenn irgendwie der Staubsaugerroboter gerne die Karte von der Wohnung irgendwie an dubiose Quellen weiterschicken möchte.
Okay, ja.
Eine ähnliche Sache auf einer etwas höheren Ebene ist mit einem Proxy. Das ist, das verwende ich auf Arbeit relativ häufig. Ist vielleicht auch so eine ganze Kategorie, aber ich werde jetzt das konkrete Produkt hier benennen, weil das halt was ist, was ich auch schon selber verwendet habe und auch ja großflächig. Das ist so ein bisschen auf einer höheren Ebene, denn TCP-Dump ist jetzt wirklich, wir gucken uns die blanken Bits und Bytes an, die irgendwie durch so ein Netzwerkgerät durchgehen. Bei mit einem Proxy, ja, ist auch ähnlich, quasi ein Fangnetz für Netzwerkverkehr, aber insbesondere für HTTP-Anfragen und Antworten, die von bestimmten Prozessen geschickt werden. Und es kann sich dann halt dadurch, wie es aufgebaut ist, diese HTTP oder eventuell auch sogar verschlüsselte HTTPS-Anfragen angucken, weil es sich selber als Proxy einträgt. Also das ist ja eine Einstellung, die kann man machen, ist vielleicht für normale Anwender ja nicht so interessant, deswegen ist das vielleicht auch nicht so weit bekannt, was eigentlich ein HTTP-Proxy ist, aber HTTP erlaubt grundsätzlich, dass man nicht also ja, standardmäßig redet man halt direkt mit dem Zielserver, wo man hin will. Also wenn ich Wikipedia aufmache, dann geht halt meine Anfrage direkt zu de.wikipedia.org hin. Also direkt halt abgesehen davon, dass es einen Zustellweg gibt. Aber quasi diese HTTP-Anfrage, die mein Browser erzeugt, ist auch genau die HTTP-Anfrage, die dann der Wikipedia-Server sieht. Man kann allerdings auch in HTTP einstellen, dass man durch einen Proxy durchgehen möchte, also halt einen anderen HTTP-Server. Und wann immer der Browser dann oder wann immer eine Applikation dann eine HTTP-Anfrage machen muss, geht die stattdessen durch diesen Proxy hindurch. Also man sagt quasi dem Proxy, du guck mal bitte für mich da drüben nach diesem, nach dieser Seite bei Wikipedia, und dann wird halt diese Anfrage ausgeführt. Das war früher gerade in Firmennetzwerken sehr verbreitet, dass so Proxys verwendet wurden, ja, um sowas wie böse Webseiten wegzufiltern oder dass man vielleicht sagt, wenn da irgendwelche Binaries durchkommen, dass man gleich so ein Antivirus-Scanning macht und solche Sachen. Das hat sich mittlerweile verlagert, weil das ja Komplikationen macht. Das ist tatsächlich mit einem, ich weiß das noch von uns auf Arbeit, das war mit einem nicht zu vernachlässigenden Aufwand verbunden, diese Proxys überall in alle Applikationen einzustellen, und für manche Applikationen hat das dann Probleme gemacht und so weiter und so fort. Deswegen wurde das dann irgendwann ja ersetzt, und dieses Blocking ist, glaube ich, eher so auf DNS-Ebene runtergewandert oder auf IP-Ebene, ja, von böswilligen Akteuren, anstatt irgendwie in die HTTP-Daten reingucken zu wollen. Aber für solche Diagnostik macht sich das nochmal ganz gut. Wie gesagt, man kann in einem Programm sagen, hier, da drüben ist dein Proxy, und das ist dann dieser Mittenproxy, der läuft einfach auf demselben Gerät. Das ist jetzt nicht irgendwie halt, um irgendwelche Netzwerkbeschränkungen zu umgehen, dass zum Beispiel das Netzwerk HTTP-Abfragen halt abblocken würde, wenn es nicht durch den Proxy geht, wie das, wie gesagt, früher in Firmennetzwerken der Fall war, sondern da geht es halt darum, dass dieser Mittenproxy dann diesen ganzen Datenverkehr mitschneiden kann und kann den dann präsentieren. Du kannst dir das immer hier angucken, wie das aussieht, wenn du hier diesem Link folgst. Da sieht man hier so einen Beispiel-Screenshot, und man sieht hier, ja, dass offenbar wurde hier eingestellt, einfach, dass ein Browser diesen Mittenproxy verwenden soll. Man sieht dann hier diverse Anfragen. Am Anfang ganz oben hier steht getgoogle.com, ne? Und danach werden dann offenbar Bilder und JavaScript und sowas runtergeladen von entsprechenden Google-Domains. Also offenbar geht es ja darum, dass hier diese Webseite aufgemacht wird und entsprechende Ressourcen dafür geladen werden. Und man kann das halt alles nachverfolgen, was da passiert ist. Das ist im Browser natürlich auch im Browser selber möglich durch die Entwickler-Tools. Das hatten wir in Folge 2 schon mal besprochen.
Oh ja. Ja.
Ganz am Anfang. Vor grauen Vorzeiten. Aber ja, wenn der Browser zum Beispiel diese Option nicht anbietet aus irgendwelchen Gründen, vielleicht hat irgendjemand das zugenagelt, dass das nicht geht, ne? Vielleicht, weil die nicht wollen, dass man zu tief reinguckt, dann wäre das halt eventuell eine Möglichkeit, das sich doch irgendwie wieder anschaulich zu machen, was da vor sich geht. Und gerade wenn man entsprechende Programmierschnittstellen analysieren möchte, die als Webdienst vorhanden sind. Das hatte ich ja in Folge 22 besprochen, dass über HTTP mittlerweile auch sehr viele Programmierschnittstellen und so laufen in verteilten Systemen. Dann ist das absolut super, wenn man sich das durch diesen Mittenproxy durchschickt. Also man führt dann halt sein Programm aus, was man vielleicht auch noch nicht kennt, was man nicht weiß, wo das Problem irgendwie ist, ein komisches Verhalten oder sowas. Man sieht dann alle Anfragen, die das Ding macht. Man kann in jede Anfrage reingehen und sieht die Anfrage, die geschickt wurde, und die Antwort, die zurückgekommen ist. Und man kann auch zum Beispiel die Anfrage verändern und einfach nochmal abschicken, wenn man so ein bisschen rumprobieren möchte, was jetzt eigentlich bestimmte Antworten provoziert. Und kann damit analysieren, ja, zum Beispiel, wie solche Benutzerstellen, solche APIs überhaupt aufgebaut sind. Oder eventuell, ja, wo konkrete Probleme vorhanden sind, die eingrenzen.
Okay, ja.
So, das war jetzt alles ganz viel Netzwerk, aber man kann natürlich auch mitlauschen, wenn man nicht zwischen Computern unterwegs ist. Dafür habe ich hier als Beispiel S-Trace. Und ich sage mal dazu, ne, die meisten von diesen Tools sind hier Unix-Tools, weil natürlich ich bin unter Linux unterwegs. Bei Traceroute weiß ich, das gibt es auch unter Windows. Das heißt halt nur TraceRT, weil Windows, ja, musste irgendwie 3 Buchstaben sparen. Das ist wahrscheinlich noch aus der Zeit, als die Dateinamen nur 8 Zeichen lang sein durften maximal, was man da abkürzen musste. Bei TCP-Dump weiß ich jetzt nicht, wie es das auch in der Windows ist. Es muss irgendwie in der Windows das auch geben, aber ich weiß nicht, wie das da genau aussieht. Mittenproxy, glaube ich, sollte auch in der Windows funktionieren. S-Trace ist eine sehr spezifische Linux-Sache. Zumindest, ja, es steht ja auch auf der Wikipedia-Webseite gleich drauf, is a diagnostic utility for Linux. Es gibt unter anderen Betriebssystemen meistens äquivalente Sachen. Muss man dann halt gucken, je nachdem, wie das dann unter macOS oder so weiter heißt. Was S-Trace macht, das S in, also Trace ist ja klar, Trace ist nachverfolgen, ne? Also quasi die Spur nachverfolgen. Und das S in dem Fall heißt Syscall. Syscalls hatten wir besprochen in Folge 15, 15 und 19, glaube ich, was die normalen Prozesse verwenden, um privilegierte Aufgaben auszuführen. Also halt, wenn man zum Beispiel eine Datei lesen möchte, dann ist das etwas, wofür das normale Programm nicht selber einfach auf die Platte gehen kann, weil das ja wäre gefährlich. Man weiß ja nicht, ob das Programm eine Ahnung davon hat, wie ein Dateisystem funktioniert, sondern das muss man das Betriebssystem machen lassen. Man geht dann mit seinem Syscall zum Betriebssystem hin und sagt, hallo, ich möchte gerne die Datei mit dem folgenden Namen öffnen, und dann kann das Betriebssystem halt entscheiden, darf dieser Prozess das überhaupt, gibt es diese Datei überhaupt und so weiter und so fort, und kann dann halt das eventuell je nachdem zuschlägig oder abschlägig bescheiden. Und wenn das dann natürlich zuschlägig beschieden wurde, kriegt man dann eine Zugriffsnummer, mit der man dann tatsächlich aus der Datei lesen kann. Dann würde man dementsprechend auch als nächstes nach dem Open so einen Read sehen. Das ist, was S-Trace dann sichtbar macht. Also dieses S-Trace hängt sich da in diese Syscall-Schnittstelle rein und quasi kriegt so einen Log mit. Also ja, lauscht quasi mit, wann immer solche Syscalls passieren für die entsprechenden Prozesse, die es sich anguckt. Und druckt einem das dann halt als Liste aus, und man kann dann halt die Liste durchsuchen und sieht dann hoffentlich, was man sehen will. Als Illustration, wie das ja aussehen könnte, habe ich mal hier unten am Ende der Shownotes, die man ja hoffentlich im Podcast-Player sehen kann oder ansonsten, wie gesagt, auf der Webseite schlüsseltechnologie-podcast.de und dort in die aktuelle Folge reinklicken, Folge 76, und da sieht man das dann am Ende, so eine S-Trace-Ausgabe. Ich habe das mir hier so ein bisschen gekürzt, wie man da sehen kann. Die zweite Zeile ist hier Punkt, Punkt, Punkt. Da habe ich einige Sachen ausgelassen, weil einfach so die Startphase von einem Prozess braucht schon relativ viele Syscalls, um sowas wie geteilte Bibliotheken zu laden und so. Das soll uns nicht interessieren. Aber ja, man kann vielleicht eine Vorstellung gewinnen, wie grundsätzlich hier eine derartige Ausgabe aussieht. Der Befehl, den ich hier als Beispiel mal instrumentiert habe, nennt sich MV, also Move. Das geht also einfach darum, eine Datei umzubenennen, also halt zu verschieben. Und wir verschieben hier die Datei tmp-foo nach tmp-bar. Ja, einfach ganz blödes, einfaches Beispiel. Und wo das dann tatsächlich hier passiert, ist ja so fast schon relativ gegen Ende, wo dann hier steht rename at. Also ja, das ist dann der entsprechende syscall, heißt dann halt rename, und das ist insbesondere die Variante rename at 2 davon, wo dann eben foo durch bar ersetzt wird und es kommt eine 0 hinten raus. 0 heißt Erfolg bei syscalls, was so ein bisschen komisch ist, aber quasi alle anderen Werte, alle anderen Zahlen sind halt dann Fehlercodes, während die 0 einfach heißt, ist okay. Mhm. Also man sieht ja hier, dieses Umbenennen ist erfolgreich gewesen.
Ja.
Und dieses S-Trace bringt uns auch zurück zu dem Beispiel vom Anfang mit Firefox, warum denn so ewig lange zum Starten braucht. Denn ja, das habe ich dann probiert. Man kann auch bei S-Trace auch, während dieses Log geschrieben wird, auch Zeitstempel ranschreiben lassen, beziehungsweise auch insbesondere so eine Ausgabe, wie viele Zeit ist seit dem letzten syscall vergangen, dass man halt sehen kann, was im Zweifelsfall lange dauert. Und dementsprechend konnte ich dann da sehen, ich habe halt Firefox ausgeführt unter S-Trace, habe dann diese 4 Minuten mal abgewartet, bis es dann hochkommt. Und dann konnten wir halt im Log sehen, dass die Sachen, die lange gebraucht haben, DNS-Anfragen sind. Also ja, wo ein Hostname in eine IP-Adresse aufgelöst werden soll. Könnte man sich ja irgendwie nur vorstellen, gut, das ist ja grundsätzlich plausibel, dass Firefox DNS-Anfragen macht. Also wie gesagt, wenn ich zu Wikipedia gehe, muss halt dieser Domainname de.wikipedia.org zum Beispiel in eine entsprechende IP-Adresse aufgelöst werden. Aber erstens, das sollte nicht 2 Minuten oder 4 Minuten dauern. Es waren tatsächlich 2 verschiedene DNS-Anfragen, die beide jeweils 120 Sekunden gebraucht haben, bevor sie dann halt abgebrochen wurden, wegen, ja, Zeit ist abgelaufen. Das macht man bei den meisten Netzwerksachen so, dass man so ein Timeout irgendwie definiert, dass man sagt, wenn diese Anfrage hier nach 60 Sekunden nicht funktioniert, dann wird sie wohl auch nicht funktionieren. In dem Fall waren es halt 120 Sekunden. Und damit ist es dann halt abgebrochen. Und das heißt aber auch, die Logik im Programm lief dann weiter, und damit kam es dann tatsächlich dazu, dass der Browser dann irgendwann aufging. Also ja, 2 mysteriöse DNS-Anfragen, die beide hängen blieben. Und die, was mich am meisten daran verwundert hat, ist, wie gesagt, es geht ja noch nicht darum, dass ich tatsächlich eine Webseite aufrufen will. Ich will einfach nur den Browser starten. Also es ist ja nicht irgendwie Wikipedia, was da angefragt wird, sondern die DNS-Anfrage war nach dem Namen meines eigenen Gerätes.
Aha,
okay. Und das hat, dann ist natürlich, dann ist im Grundsatz ja klar, wenn man so eine DNS-Anfrage macht, dann wird damit das Netzwerk nichts anfangen können, weil dieses Hotel-WLAN kennt doch nicht den Namen meines Rechners. Da weiß nichts damit anzufangen. Mhm. Also dass das, oder ja, es könnte so konfiguriert sein, dass die den Namen meines Gerätes lernen und dann tatsächlich die IP-Adresse dazu wiedergeben, aber das machen die nicht. weil ja zum Beispiel auch die Kunden voneinander isoliert sein sollen und halt nicht sich gegenseitig rausbekommen können sollen, welche Namen dann noch so im Netz rumschwirren in solchen öffentlichen WLANs. Ja, grundsätzlich irgendwie könnte das eine Anfrage sein, die man irgendwie beantworten könnte, aber selbst wenn halt darauf das Hotel-WLAN nicht sinnvoll antworten kann, sollten die einfach eine negative Antwort schicken. Und das hat sich halt dann rausgestellt. Ich habe dann mit einem anderen Debugging-Werkzeug, was wir gar nicht in der Liste haben, nämlich Dig, habe ich dann eine DNS-Anfrage halt wiederum gemacht, also nach dem Namen, und ich sehe halt einfach, es kommt keine Antwort zurück. Also ja, Dig kann man auch mit auf die Liste aufnehmen, ist einfach ein Werkzeug, um DNS-Anfragen zu machen. Im einfachsten Falle kann man sagen Dig und ein Rekordtyp, also halt eine bestimmte Anfrage, die man irgendwie schicken möchte. Wenn man zum Beispiel sagen möchte, ich möchte eine IP-Adresse haben, kann man Dig A machen. Also man kann nach einem A-Eintrag fragen und dann den Domainnamen, den man auflösen möchte. Also wenn ich hier sage Dig und dann A und dann de.wikipedia.org, sehe ich hier relativ schnell, kommt das hier in unter einer Sekunde zurück, dass diese IP-Adresse ist 185.15.59.224. Das ist halt grundsätzlich, wie es funktionieren sollte. Wenn es nicht funktioniert, also wenn ich jetzt hier mal einfach irgendwelchen Blödsinn eingebe, kommt dann hier eben genauso schnell, kommt ein Resultat zurück. Aber anstatt des Status No Error steht jetzt hier der Status NX Domain. Ja, was auch ja wahrscheinlich so eine merkwürdige Abkürzung ist. Es heißt halt No Such Domain. Also diese Domain hier, diesen Zeichenhaufen, den ich eingebe, den gibt es halt einfach nicht als Domainname. Und das ist eigentlich, was ich von diesem Hotel-WLAN erwartet hätte und was wahrscheinlich auch Firefox erwartet hat, dass da eine Antwort zurückkommt. Da der DNS-Server schweigt aber einfach darüber. Und das ist halt ein schlechtes Verhalten. Dadurch ist mein Firefox dann festgehangen. Ich weiß halt immer noch nicht, warum Firefox diese Anfragen geschickt hat. Das ergibt für mich nicht so richtig Sinn, aber sei es drum. Jetzt, wo ich weiß, was das Problemverhalten ist, konnte ich dann zumindest eine Mitigierung ausrollen, also halt eine Umgehung des Problems. Denn unter Unix gibt es die Datei etc-hosts. Da kann man statische Zuordnung von IP-Adressen zu Hostnamen eintragen. Und dann habe ich halt für meinen Hostnamen von meinem Gerät einfach mal 127.0.0.1 eingetragen, also die lokale Adresse. Und damit wird dann, wenn Firefox das nächste Mal nach diesem Namen fragt, DNS gar nicht angefragt, sondern es wird direkt aus dieser Datei ausgelesen, was keine 120 Sekunden dauert. Und ja, dann habe ich das halt da eingetragen und plötzlich geht Firefox sofort auf.
Sehr schön.
Also, ja. Ich meine, ich habe mich da jetzt nicht weiter mit beschäftigt, warum irgendwie Firefox nach dem eigenen Domainnamen fragen möchte, also den eigenen Hostnamen auslösen möchte. Also vielleicht geht es irgendwie darum, eine eigene IP-Adresse zu... Ich verstehe es nicht. Mir war es auch egal, ich war ja im Urlaub.
Ja, das mag sein, dass du in dem Moment im Urlaub bist, aber es ist halt ganz klar, dass das auf jeden Fall eine ziemliche Spaßbremse sein kann, wenn du 4 Minuten auf deinen Browser warten musst.
Ich würde da im Zweifelsfall, wenn sich jemand berufen fühlt, das mal zu fixen, wäre, glaube ich, meine Perspektive darauf, es ist ja okay im Zweifelsfall, wenn das Ding irgendwie nach den eigenen Hostnamen auflösen möchte, aus irgendwelchen Gründen, aber dann sollte es halt ein kürzeres Timeout nehmen. Dann sagt man halt mal Timeout 2 Sekunden, weil eigentlich realistischerweise sollte das nicht länger als 2 Sekunden dauern oder 1 Sekunde, im lokalen Netzwerk einen DNS-Namen aufzulösen. Das geht ja nicht mal ins große, weite Internet.
Ja. Ja, gut, das stimmt.
Aber gut. Ja, wir haben jetzt ganz viel mitgelauscht. Das war hier unsere Kategorie 1 von Werkzeugen. Kategorie 2, hier habe ich so ein bisschen Werkzeuge zum Nachverfolgen. Das war jetzt eher so die Systemadministrator-Ebene, die wir jetzt gerade betrachtet haben. Also wir gucken uns Netzwerkverkehr an, wir gucken uns das Verhalten von Programmen so an. Wir machen, was in der Fachsprache Blackbox-Debugging heißt. Also das Programm selber ist für uns eine Blackbox, so eine schwarze Kiste, wo wir nicht reinfassen können und können dort nichts dran intern ändern. Wenn wir hingegen ja ein bisschen mehr Zugriff auf die Interne des Programms haben, vielleicht haben wir den Quellcode vorliegen und können den irgendwie bearbeiten, gibt es Werkzeuge, mit denen man rangehen kann. Die klassische Methode, mit der man so Problemverhalten in einem Prozess nachverfolgen kann, nennt sich Printf-Debugging. Das ist benannt nach der Funktion Printf aus der Standardbibliothek der Programmiersprache C, die ja gerade für Unix-Systeme und sowas halt sehr einflussreich ist und dementsprechend hat sich das als allgemeiner Begriff eingebürgert. Und was man mit Printf machen kann, ist ja, wie der Name Print sagt, man kann was ausdrucken. Also ausdrucken heißt halt in dem Fall jetzt nicht auf einen Drucker, wo ein A4-Blatt rauskommt, sondern halt auf die Kommandozeile kann man einen Text schreiben. Gut, damals als Unix gebaut wurde, hieß das tatsächlich ausdrucken, weil das war die Zeit, als Unix-Geräte noch keine Bildschirme hatten, sondern nur so diese Nadeldrucker.
Ja.
Von daher ist das sogar sinnfällig, dieser Name, aber ja, geht darum, auf die Standardausgabe des Programms halt Text auszudrucken Und insbesondere kann man nicht einfach nur einen festen Text ausdrucken, sondern da ist es dann möglich, so Platzhalter zu setzen. Also man kann dann zum Beispiel schreiben irgendwie, wenn das Programm jetzt zum Beispiel irgendwie Dateien gelöscht hat, kann man dann schreiben printf und ich sage jetzt zum Beispiel %d Dateien gelöscht. Und dann ist halt %d so ein Platzhalter für eine Dezimalzahl. Und dann gebe ich dem noch zusätzlich halt die Zahl mit rein. Das ist so, wie dieses printf grundsätzlich funktioniert. Es nimmt so einen Formatierungsstring, wo Platzhalter drin sind, die durch Variablen ersetzt werden können. Und damit kann man dann halt, ja, zum Beispiel im einfachsten Fall halt irgendwelche Werte, die gerade im Programm vorhanden sind, ausgeben. Wenn man jetzt also sagt, man hat irgendwo einen Algorithmus, der funktioniert nicht so richtig, aber vielleicht kann man verstehen, was das Problem ist, wenn man sehen kann, was der Wert von x17 da drüben ist, dann schreibt man halt in den Programmcode an einer opportunen Stelle so einen printf rein, wo man sich einfach mal ausdrucken lässt, was irgendwie gerade der Wert von dieser Variable x17 ist oder von allen möglichen anderen Sachen, die man irgendwie so sehen kann. Und vielleicht tut man das dann auch irgendwie mehrmals hintereinander. Vielleicht ist das irgendwie eine Schleife, die irgendwie ausgeführt wird. Und man kann dann sehen, jedes Mal, wenn die Schleife jetzt laufen wird, ändert sich dieser Wert irgendwie dadurch, dass da halt was ausgedruckt wird. Man kann sich eine Vorstellung davon entwickeln, wie das Programm sich verhält, während es durchläuft und wo vielleicht das Problem sein könnte. Das ist im Prinzip das Gleiche, was wir schon mal in Folge 32 besprochen haben, unter dem Begriff Logging. Logging ist es, wenn man sowas halt persistent macht. Also, dass das einfach die ganze Zeit im Programm ist und ständig sowas geloggt wird. Also zum Beispiel, man hat irgendwie einen Webserver und der loggt einfach für jede Anfrage, die reinkommt, immer so eine Zeile mit, ich habe jetzt gerade die folgende Anfrage beantwortet, die kam von dieser IP-Adresse da drüben, ich habe mit Status okay geantwortet, ich habe 1760 Bytes zurückgeschickt und so weiter und so fort. Und das ist halt ein Logging, was man immer mit betreibt, damit man im Zweifelsfall, wenn irgendwie ein Problem auftritt, das ja hoffentlich nachverfolgen kann. Bei Printf-Debugging, ja, es ist grundsätzlich dasselbe, aber es ist halt mehr transient. Es ist halt, man ist in einer konkreten Situation drin und passt jetzt das Programm darauf an, die konkreten Informationen auszugeben, die man jetzt gerade dafür braucht. Und guckt sich dann an, was dann rauskommt, verändert dann eventuell, was man ausdruckt, oder irgendwann hat man halt den Fehler gefunden, hoffentlich.
Ja.
Ist auch so ein bisschen eine verschwimmende Grenze, weil das Problem ist natürlich, manche interessante Verhalten treten auch nicht auf, wenn ich es lokal reproduziere, sondern die treten nur in der Praxis auf. Und da muss ich im Zweifel zweimal sagen, wir fügen jetzt mal so ein paar neue Logzeilen ein, die nur dafür da sind, dass wenn jetzt irgendwie jeder hunderttausendste Anfrage irgendwie fehlschlägt, dass ich dann genau von diesem einen Anfrage, die fehlschlägt, dann halt sehen möchte, was jetzt gerade das Verhalten war von dem Programm in dem Moment, um dann vielleicht irgendwie Rückschlüsse ziehen zu können. Dann kann es halt eventuell auch sein, dass man so ein Printf-Debugging mal für eine längere Zeit einbaut oder vielleicht auch für immer, wenn man es vergisst, wieder rauszunehmen.
Okay, ja.
Printf-Debugging ist allerdings auch verpönt in weiten Teilen. Ja, es wird als archaisch angesehen und es ist auch archaisch. Ne? Man muss das Programm ändern, nur damit man irgendwie sehen kann, was da an Werten wie vor sich geht. Das muss doch irgendwie besser gehen und es gibt entsprechende Werkzeuge, mit denen man das auch anders machen kann. Die heißen dann tatsächlich Debugger, also passend zu dem Namen der Folge. Der Debugger als solcher ist ein Programm, was ein anderes Programm ausführt und dann ja quasi nachverfolgen kann die einzelnen Rechenschritte, die dieses Programm macht, während es ausgeführt wird. Was das dann auch immer heißt. Also je nachdem, was das für eine konkrete Programmierumgebung ist, kann das dann unterschiedliche Ausformungen annehmen. Klassischerweise führt ein Debugger das Programm einfach ganz normal aus oder zumindest halt möglichst normal. Es ist meistens mit einer leichten Performanceverlust verbunden, weil da eben diese Instrumentierung von dem Debugger um das Programm herum ist in irgendeiner Form. Meistens führt man es dann aus, entweder bis es halt ein Crash eintritt, wenn das jetzt die Sache ist, die man untersuchen möchte, oder man kann als Benutzer einen Haltepunkt setzen in diesem Debugger. Also man kann sagen, bevor das Programm startet oder vielleicht während das Programm schon läuft, kann man auf eine bestimmte Zeile im Code zeigen und sagen, sobald die Ausführung dort vorbeikommt und diese Zeile Code ausführt, soll das Programm angehalten werden. Und wenn das dann halt entsprechend passiert, dieser Haltepunkt eintritt, oder wie gesagt, halt, wenn ein Crash eintritt, dann übernimmt dann der Debugger und sagt einem halt, okay, wir sind jetzt hier an diesem Punkt, wo du hin wolltest oder halt alternativ an dem Crash. Und ich habe mir jetzt hier den Speicher angeguckt von dem Programm. Hier sind die ganzen Variablen, die gerade an dieser Stelle des Programms relevant sind. Also man kann dann halt sehen, eventuell sind da irgendwie drei Zahlenvariablen, die in dem Algorithmus eine Rolle spielen. Und man kann jetzt halt sehen, jetzt, wo der Haltepunkt erreicht wurde, hatte x den Wert 5 und y hatte den Wert 4098 und z hatte den Wert minus 1. Und dann kann man halt zum Beispiel sagen, okay, interessant, jetzt laufen wir einfach weiter, bis der Haltepunkt wieder getroffen wird und dann kann man vielleicht sehen, dass es andere Werte sind. Oder man kann auch in vielen Debuggern sagen, dass man dann schrittweise vorgeht, dass man sagt, ich habe hier einen komplizierten Algorithmus und ich möchte jetzt Schritt für Schritt sehen, wie sich diese Werte verändern, während er da durchläuft, während Berechnungen ausgeführt werden oder andere Funktionen aufgerufen werden und sowas. Und kann dann auf diese Weise das nachverfolgen. Ist eine schöne Sache. Ich bin kein großer Verwender von Debug. Ich weiß ehrlich nicht, wann ich das letzte Mal GDB verwendet habe. Das dürfte Jahre her sein. weil ich halt in dieser Domäne Rechenzentrum-Software drinne bin, wo halt die interessanten Sachen meistens halt passieren, während ich gerade nicht mit dem Debugger dran sitze, sondern halt im Produktivbetrieb. Und deswegen, da hat es natürlich ja keinen großen Wert. Es gibt Versuche, sowas wie Tracing zu machen, womit man sowas auch in die Produktion bringen kann, dass man sagt, ja, man macht dieses Logging zum Beispiel nicht immer, sondern man macht es nur für jeden 10.000. Anfrage, aber dann extrem detailliert, damit man dann ja auch wiederum sagen kann, statistisch, irgendwann werden auch mal die Fehler auftreten bei einem von diesen Requests, der tatsächlich das Tracing anhat, wo man dann die genaue Nachverfolgung machen kann und kann das dann genau sehen, was da vor sich ging. Das ist so eine Sache, wie dann versucht wird, irgendwie ja so diese Ergonomie da ein bisschen reinzubringen, was Debugger beim Live-Einsatz haben. Aber ja, eben dadurch und auch, glaube ich, dadurch, weil die Programmiersprachen, die verwendet, hinreichend schnell sind, dass so Einfügen von einem neuen Printf und nochmal Ausführen bei mir relativ schnell geht, also so auf der Größenordnung von Sekunden, hänge ich doch immer wieder beim Printf-Debugging und es funktioniert für mich hinreichend gut. Aber das soll nicht heißen, dass ein Debugger wie GDB oder sowas eine schlechte Sache ist. Kommt auf die Situation an.
Okay, ja.
Eine andere Sache, die man noch erwähnen kann, was ja nicht ganz eine harte Grenze dazwischen ist, irgendwie zwischen Debugger und die andere Sache, die sich Profiler nennt. Und ich habe hier als Profiler-Beispiel Valgrind eingegeben, in unsere Shownotes gepackt. Valgrind, ja, ist an und für sich auch ein Debugger so ein bisschen. Aber insbesondere bei Valgrind geht es auch darum, dass man Speicherzugriffsfehler erkennen kann, also dass der alle mögliche Instrumentierung zu einem Prozess hinzufügt, um Speicherzugriffsfehler zu erkennen, die normalerweise von einem Programm selber nicht erkannt werden könnten, sondern sich dann halt erst sehr viel später in Fehlern äußern. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich schreibe über meinen zugewiesenen Speicherbereich hinaus und schreibe in einen Speicherbereich, der nicht meiner ist, aber der formal noch zugreifbar ist, der einfach andere Daten enthält, dann kriege ich das im Zweifelsfall erst sehr viel später mit, wenn ich dann diese andere Daten lesen möchte und die plötzlich kaputt sind und ich weiß nicht warum. Während bei Valgrind eine Instrumentierung stattfindet, die dazu führt, dass solche Sachen früher erkannt und dann auch entsprechend als Fehler aufgeworfen werden, damit man sehen kann, wo die Speicherzugriffsfehler eintreten im Programm. Aber was Valgrind auch machen kann, und es ist ja nicht nur die einzige Software, die sowas kann, ist Profiling. Das ja, ist jetzt nicht wie im Kriminalsinne zu verstehen. Obwohl, naja, vielleicht so ein bisschen. Also wer erstellen hat ein Profil hier, ist ja, was der Name sagt. Und mit Profil ist hier gemeint, dass während das Programm läuft, Statistiken erfasst werden zu so etwas wie Laufzeit oder Speichernutzung. Also man kann dann halt, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man macht ein Rechenzeitprofil, kann man dann sehen, welche Teile des Programms, welche Funktionen besonders viel Zeit verwendet haben. Also das Programm ist halt gelaufen, hat eine bestimmte Menge CPU-Zeit verbraucht, hat so und so viele Instruktionen auf der CPU ausgeführt. Und man kann dann vielleicht sehen, 40% von diesen Instruktionen waren von der folgenden Funktion da drüben und nochmal 30% von dem da und die anderen 30% waren alles andere. Oh. Dann kann man das zum Beispiel als Hinweis nehmen. Also zum Beispiel könnte man vielleicht sehen, Moment, das ist eine Sache, die sollte nicht so viel verwenden. Da läuft irgendwas komisch und dann kann man halt da reingucken oder man kann es als Hinweis nehmen, wo man optimieren möchte. Oder das ist auch nicht nur für Laufzeitnutzung, es kann auch zum Beispiel Speichernutzung sein, dass man sehen kann, irgendwie 20% aller Speicherallokationen finden in diesem kleinen Stück Code da drüben statt und dann könnte man sich halt überlegen, ist das jetzt gerechtfertigt oder gibt es da eine Möglichkeit, das zu optimieren eventuell, wenn Speichernutzung etwas ist, was man optimieren möchte. Zum Beispiel eine Sache, die ich damit mal aufgedeckt hatte, gerade mit Laufzeitprofil, ist eine Sache. Wir hatten eine API, also auch eine Schnittstelle, wo man bestimmte Daten abfragen kann, die aggregiert wurden. Und das sind eigentlich, wir reden von Größenordnung ein paar Megabyte Daten an der Stelle. Das sollte eigentlich relativ zügig gehen. Aber dieser Endpunkt hat einfach 25 Sekunden gebraucht, um zu antworten, wenn man da eine Anfrage hingeschickt hat. Und also 25 Sekunden, um irgendwie 1 oder 2 Megabyte Daten zu erzeugen, war dann doch ein bisschen exzessiv. Deswegen habe ich dann da reingeguckt. Und wir haben das bei uns tatsächlich so eingerichtet, dass man ja im Prinzip von fast jedem Prozess, den wir so am Laufen haben, ein Profil ziehen kann. Also man kann da halt als Administrator hinkommen und sagen, jetzt gerade möchte ich gerne ein Speicherabbild sehen und dann kriegt man halt so eine Speicherverteilung, ne, wo der ganze Speicherverbrauch gerade liegt und welche Teile des Programms diesen Speicher verwenden. Oder man kann halt sagen, so jetzt möchte ich mal für 10 Sekunden CPU-Last messen oder so etwas. Und dann fragt man halt nach seinem Profil, gleichzeitig führt man die Anfrage aus, die teuer ist. Und wenn dann das Profil zurückkommt, sollte das dann einen Eindruck davon geben, wo die Probleme sind. Und ich habe dann an der Stelle festgestellt, das Problem waren reguläre Ausdrücke. Das hatten wir in Folge 21 besprochen. Wir haben heute sehr viele Rückreferenzen. Reguläre Ausdrücke, ja, Suchmuster für Text. Also wo man bestimmte Muster definieren kann und dann kann man Text effizient durchsuchen nach diesen Mustern. Das Problem ist, wenn man so einen regulären Ausdruck hat, also so ein Suchmuster, den muss man für gewöhnlich kompilieren. Den muss man erstmal umsetzen in eine Form, die dann die Computer bzw. die entsprechende Bibliothek tatsächlich verwenden kann, um eine Suche in Text durchzuführen. Und ich hatte einen ganz einfachen Lapsus gemacht. Ich bin durch alle meine Datensätze durchgegangen und ich hatte dieses Kompilieren in der Schleife drinne. Also für jeden einzelnen Datensatz, der angeguckt wurde, für jede paar Kilobyte, wurde dieses Kompilieren neu gemacht, was vollkommen sinnlos ist, weil natürlich beim Kompilieren von dem immer gleichen Muster immer dasselbe rauskommt. Und ja, dementsprechend habe ich dann dieses Regex-Compile mal rausgezogen und dann war es dann sehr viel schneller als vorher. Es war auch nicht die einzige Sache, aber so als vielleicht sehr offensichtliche Sache, wie man mit so einem Profiling Ineffizienzen aufdecken kann, soll das genügen.
Cool, okay.
Und ich habe hier noch so, ja, eine dritte Kategorie, das ist so eine einzige Sache, die wir nochmal erwähnen wollten, was nicht so richtig unter Mitlauschen oder Nachverfolgen fällt, sondern eher so unter Zurückverfolgen. Und das ist Bisektion.
Sehr schönes Thema, ja.
Naja, ne. Bisektion an und für sich ist eine mathematische Sache. Die Bisektion, auch Intervallhalbierungsverfahren genannt. Da geht es darum, ich will Sachen finden und ich habe einen Suchbereich. Klassisches Beispiel hier ist dieses, ist ein Spiel quasi, gesucht ist eine Zahl zwischen 1 und 1000, die ein Spieler erraten soll. Er erhält als Hinweis immer nur größer oder kleiner oder Treffer. Und jetzt könnte ich mich natürlich zum Beispiel blöder anstellen und könnte jetzt halt einfach sagen, als erstes irgendwie, ich frage nach der 5, weil ich irgendwie, das meine Glückszahl ist oder so, keine Ahnung. Und dann werde ich halt mit aller Wahrscheinlichkeit größer hören, weil halt einfach sehr viele Zahlen zwischen 1 und 1000 sind größer als 5, im Gegensatz zu kleiner. Das ist also, ja, da hat man im Zweifelsfall dann nicht sehr viel irgendwie ausgeschlossen. Man hat halt vorher gewusst irgendwie, die Zahl ist zwischen 1 und 1000, jetzt weiß man, sie ist zwischen 6 und 1000. Man hat irgendwie nicht sehr viel Boden gut gemacht. Was in so einer Situation die optimale Strategie ist, ist, dass man genau die Hälfte wählt, weil man da die meiste Information rausbekommt. Wenn man halt gefragt wird, ja, wir suchen eine Zahl zwischen 1 und 1000, die du erraten sollst, dann sage ich halt immer als ersten Tipper 500. Und dann kommt hier in dem Beispiel zum Beispiel größer raus. Und dann habe ich die Hälfte meiner möglichen Zahlen weggeworfen mit einem Rutsch. Ich weiß jetzt also, wir sind zwischen 501 und 1000. Dann kann ich als nächstes sagen 750. Also ich gehe wieder in die Mitte, höre dann kleiner, habe wieder die Hälfte der Zahlen weggeworfen. Und ja, es ist so quasi, nicht nur quasi, es ist wie exponentielles Wachstum nur umgedreht. Beim exponentiellen Wachstum wird es mit jedem Schritt um einen bestimmten Faktor größer, also zum Beispiel um Faktor 2 größer. Wenn ich jetzt sowas wie Zellteilung habe. Und hier wird es mit jedem Schritt um Faktor 2 kleiner. Also es ist eigentlich auch exponentielles Wachstum, nur halt mit negativen Koeffizienten. Und das ist eine bestürzend schnelle Suchmethode tatsächlich. Also zum Beispiel so ein Intervall von 1000 kann ich mit maximal 10 Schritten durchsuchen. Weil wenn ich die Zahl 1000 10-mal halbiert habe, bin ich bei ungefähr 1. Wir wissen ja, 2 hoch 10 sind 1024. Also gut, eventuell brauchen wir mal, ich weiß nicht mal, eventuell einen 11. Schritt braucht, aber ja, 10 oder 11 Schritte ist so der Erwartungswert für, wie viele Schritte ich brauche, um da was zu finden. Und ich habe natürlich trotzdem noch die Option für Glückstreffer. Also wenn jetzt tatsächlich die gesuchte Zahl 500 ist, bin ich im ersten Schritt fertig. Aber ja, man braucht bei diesen 1000 Zahlen, die durchsuchen, nur 10 Schritte. Und das ist ja bombastisch. Und eine Praxisanwendung für Bisektion ist in Git. Git ist ja ein Versionsverwaltungssystem und so ziemlich das dominante Versionsverwaltungssystem auf der Welt. Also wo man für einen, klassischerweise für ein Programm halt den Quellcode organisiert und halt nicht nur den Quellcode, wie er jetzt existiert, sondern auch alle Versionen, die von diesem Quellcode jeweils existiert haben. Also eine Historie kann man dort mit aufmachen. Man kann sehen, wer bestimmte Änderungen vorgenommen hat. Man kann auch sehen, wo Entwicklungszweige auseinandergelaufen sind, weil vielleicht zwei Personen im Team irgendwie gleichzeitig an dem Programm gearbeitet haben und später wurden diese Änderungen dann zusammengeführt. Und was man mit Git auch machen kann, ist eben Bisektion. Wenn man jetzt einen Fehler gefunden hat in dem Programm und es handelt sich insbesondere um eine Regression, also um einen Fehler, der früher nicht existiert hat, aber jetzt existiert er, kann man ja die Frage stellen, woher kommt eigentlich jetzt dieses Problem? Also wir haben jetzt vielleicht festgestellt, irgendwie der Kunde hat sich gemeldet, hier ist ein Problem, das hatte auf der Version von 2023 noch funktioniert, aber auf der neuesten Version von März 2025 funktioniert es nicht mehr. Dann kann man in Git reingehen, kann sagen, wir wollen jetzt eine Bisektion machen. Wir wissen, die aktuelle Version ist schlecht und die Version von 2023 war gut. Und dann sagt Git, na, das ist ja interessant. Wir gehen mal in die Mitte dazwischen. Dann wird dem Benutzer ein Stand aus der Mitte dieses Bereichs präsentiert. Und der Nutzer wird jetzt aufgefordert, okay, jetzt guck bitte nach, ob du dieses Verhalten hier auch reproduzieren kannst. Und dann kann der Nutzer halt das natürlich tun, auf wie das auch immer funktioniert. Ne? Im Zweifelsfall muss man dann das Programm kombinieren, irgendwie sich vielleicht zu der entsprechenden Stelle durchklicken, vielleicht irgendwelche Beispieldaten eingeben, die halt das Problem provozieren und sowas. Und kann dann halt sehen, ob das Problem auftritt oder nicht. Und kann dann halt wiederum sagen, ja, diese Version ist entweder gut oder schlecht. Und dementsprechend geht dann die Bisektion immer weiter, dass dann weitere Versionen immer diese Halbierungsschritte präsentiert werden, die man dann einschätzen muss. Und irgendwann, wenn man das dann so für ein paar Schritte gemacht hat und meistens für bestürzend wenige Schritte, auch bei großen Projekten, wird einem dann gesagt, ja, das hier ist der erste Commit, der schlecht war. Und dann kann man sich halt angucken, was, also Commit heißt Änderung, ne? Diese Version ist die erste schlechte Version. Dann kann man gucken, was sich in dieser Version geändert hat und kann dann damit hoffentlich eingrenzen, was das Problem ist. Was natürlich am besten funktioniert, wenn man natürlich Disziplin bewahrt und die Änderung immer schön klein hält. Weil es ist einfacher, ein Problem in 10 Zeilen Code zu finden, als in 5000.
Okay, ja. Das ist definitiv so. Also ich habe das mal gemacht, spaßenshalber, als ich rausfinden wollte, ab wann Holger Klein das Chaos-Radio moderiert hat. Mhm.
Ja genau, ne? Wenn du mir so Archive durchsuchst, geht die Methode genau. Natürlich auch. Ne?
Richtig, so, dann kann man da einfach mal gucken. Mal so kurz durch die Sendung scrollen und dann findet man schon irgendwie das, was man sucht. Genau.
Genau, also Bisektion. Ich meine, das ist ja auch letztendlich, wie man sich in einem Wörterbuch oder sowas zurechtfindet. Also es funktioniert grundsätzlich, wenn man sortierte Listen hat, immer sehr gut. Bei diesen Versionen ist es halt der Fall, die haben halt so eine intrinsische Ordnung, im einfachsten Fall halt durch Zeitstempel. Bei Git ist das, wie gesagt, ein bisschen komplizierter, weil es da Entwicklungszweige gibt, die sich voneinander trennen und später wieder zusammenführen können. Aber diese Struktur kennt das System ja. Bei den Zahlen ist es halt auch die intrinsische Ordnung, die Zahlen innewohnt und dass man halt immer größer und kleiner sagt. Also sobald man so ein Problem hat, dass man irgendwie eine geordnete Liste von Dingen hat und man möchte die durchsuchen nach, ja, wo eine bestimmte Sache zum Beispiel das erste Mal aufzufinden ist, chronologisch gesehen, dann ist das mit der Bisektion die optimale Strategie. Dann geht man in die Mitte der Liste und guckt, ob man da schon richtig ist oder ob man auf der linken Hälfte oder auf der rechten Hälfte suchen muss und macht das dann halt immer so weiter.
Genau.
Also da haben wir auch was fürs Leben gelernt. Oder eben, wenn wir irgendwelche Programme debuggen müssen, die nicht richtig funktionieren, was leider bestürzend oft der Fall ist, so im Großen und Ganzen. Ich war ja zum Zeitpunkt der Aufnahme, nee, wir hatten bereits eine Aufnahme, seit ich die Grippe überstanden hatte. Die letzte Aufnahme war auch kurz danach, wenn ich richtig erinnere. Und ich war ja da krankgeschrieben für mehrere Wochen und ich bin dann, kurz nachdem ich dann wieder auf Arbeit bin und war auf Arbeit gerade noch so dabei, überhaupt erstmal E-Mails durchzusortieren, bin ich dann wieder zum MDR, zu meiner Sendung dort beim Sachsenradio und sofort ging es auch wieder mit Technikproblemen los und da ist mir wieder so wirklich bewusst geworden, dass man eigentlich nirgendwo hingehen kann, ohne auf Technikprobleme zu treffen heutzutage. Es ist bestürzend.
Ja, das ist wohl so, ja.
Also vor allem, wenn man halt gerade aus so einer Krankheitsphase rauskommt, wo man sich mal 2 Wochen mit IT gar nicht befasst hat.
Gibt es diese Möglichkeit? Kann man sich heutzutage mit IT nicht befassen?
Naja, also gut, ich habe buchstäblich meinen Computer an, wenn ich irgendwie Videos gucken will. Ne? Also ich meine, ich habe ja keinen Fernseher oder sowas. Und ich meine, selbst ein Fernseher ist heutzutage IT. Aber das Gute ist ja, das ist mein Privatsystem auf Linux, was einfach funktioniert.
Ja.
Das nehme ich nicht als IT wahr, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ist IT für mich irgendwie, wenn Computer Probleme machen?
Ja, guter Punkt.
Du kennst ja meine Definition von Infrastruktur, ne? Wenn man unermüdlich daran arbeitet, dass nichts passiert.
Das ist richtig, ja.
Ne, so in diesem Sinne, wir sind ständig da, irgendwelche Probleme zu beheben und sowas, damit alles reibungslos läuft und die Leute davon am besten nichts mitbekommen, was wir machen. Was dann halt nach hinten losgeht, wenn du es zu gut machst, die Leute wissen nicht, dass du einen wichtigen Beitrag leistest und dann wirst du übergangen bei irgendwelchen Planungen und sowas. Es ist rein hypothetisch, dass ich das jetzt erwähne.
Okay.
Lass mir es mal dabei. Ich würde sagen, wenn die nächste Folge nicht in 3 Wochen rauskommt, werden wir debuggen, warum das eingetreten ist. Damit könnt ihr rechnen.
Cool. Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.